ARD. Unter dem Gras darüber. 3.
Es war so. Der damalige Normalarbeitertyp, der hatte gestreifte, warme Hemden. Die Jahreszeiten waren viel kälter als heute. Und man hatte so keine dünnen Stoffe wie heute, sondern dicke. Und da waren hier vorne Knopflöcher, da konnte man Knöpfchen durchstecken. Und wenn man dann ausgehen wollte, wie die reichen Leute, Bäckermeister, Metzgermeister und so weiter, dann hat man ein Chemisette hier vorgezogen. Ein kleines Hemdchen, französisch, La Chemise, das Hemd. Das hatte Falten, die wurden aufgemacht mit dem Falzbein, wenn gebügelt wurde, gell, und so weiter. Und dann sah der arme Mann genauso gut aus wie der andere auch.
Die Unterschiede waren schon dadurch, dass wir sonntags andere Kleider hatten wie werktags. Im Sommer andere Kleider wie im Winter. Dass unsere Kleider städtisch waren, nicht? Wie Matrosenkragen oder mit Spitzen oder mit Bordüren besetzt, nicht? Oder ein Faltenrock. Und die Bauernkinder, oh mein Gott, ne, die haben halt Kleider gehabt aus einem groben Stoff, was eine Dorfschneiderin halt in so schlecht und recht zusammengeschnitten hat. Nicht? Es war schon ein Unterschied, ja, ja. Und die Kleider wurden auch von einem Kind zum anderen vererbt, nicht? Die mussten aufgetragen werden, nicht? Ja. Wir haben ein aus dünnem Baumwollstoff ein Hemd angehabt mit Spitzen, dann ein Höschen, wo man seitlich aufmachen konnte mit Knopflöchern, und die war an einem Leibchen angemacht, wo hinten Knöpfe dran waren, und auf der Seite waren je zwei Knöpfe, wo man das Strumpfband dran gemacht hat und die Hose dran geknüpft hat. Und wenn man musste, hat man hinten die Hose aufgemacht, nicht? Und hat sich auf Zöpfen gesetzt. Ja? Das war so. Und die Hose, die ging bis um die Knie, nicht? Mit einem kleinen Spitzenkranz oder einem kleinen Röschen. Und dann hat man einen wollenen Unterrock im Winter getragen und im Sommer einen Spitzenunterrock mit Trägern unterm Sommerkleid. Nicht? Im Sommer hat man weiße Sommerkleider am Sonntag angehabt mit einer weißen Schürze, die so weiße Spitzen noch eingefasst waren. Und am Werktag hat man eine farbige Schürze gehabt, für die Schule eine eigene Schürze und daheim fürs Haus eine Schürze. Ohne Schürze gab es nicht. Man hat die Kleider geschoren.
Also wir hatten ja nun so viel Personal, dass meine Mutter ziemlich viel freie Zeit hatte. Ja? Erstens mal, früher war das so, sie hat genäht, hat ja nähen gelernt. Wir hatten als Kinder, gab es das gar nicht, obwohl meine Eltern das hätten machen können. Es war ganz selten, dass wir mal gekaufte Sachen bekamen. Höchstens diese Matrosensachen. Ich bekam auch als Mädchen, da weiß ich noch, als ich ungefähr so 15, 16 Jahre alt war, da war gerade auch bei Mädchen die große Mode, dass sie alle, also es war ja der Erste Weltkrieg, dass die Mädchen da auch Matrosenanzüge hatten. Also wir hatten da dunkelblaue Röcke, Faltenröcke und dann Matrosenblusen. Das war das Einzige, wo ich mich besinnen kann, was mal gekauft wurde. Sonst hat meine Mutter das immer genäht. Also da kam jedes, auch später noch, als ich größer war, also als ich schon erwachsen war, da kam jedes Mal in den Pfingstferien, da kam immer 6 Tage lang eine Schneiderin zu uns ins Haus. Ja. Da wurden dann die Sommersachen alle gemacht und in den Herbstferien, da wurden die Wintersachen alle zurechtgemacht. Und da gab es noch diese Wespentaillen, da musste man dann ein Korsett haben. Und ich wurde sogar gezwungen, als ich 17, 18 Jahre alt war, da bekam ich auch ein Korsett. Und da wurde immer hinten immer geschnürt und das war mir immer so lästig. und störte mich immer beim Sitzen. Das hat immer gekniffen. Also ich war eines Tages, da war ich froh, als die Mode kam, als ich 19 Jahre alt war. Da gab es große Revolutionen unter den jungen Mädchen. Kein Korsett mehr. Ja? Meine Mutter immer entsetzt. Also das war sie gar nicht mit einverstanden. Ja? Also das gehörte eben dazu, dass man ein Korsett hatte und das wurde immer geschnürt hinten. Also ganz eng mit Fischbeinstäben, ja, also es war immer eine Qual.
Meine Mutter hat, und die ganzen Frauen haben im Ersten Weltkrieg noch lange Röcke getragen, bis auf den Fußboden, Knöpfstiefel, man durfte den Fuß noch nicht mal sehen, hohe Stehkragen, Wespentaille, herausgearbeitete Hüften und Korsett bis zum geht nicht mehr, nicht? Das wurde geschnürt. Ich sehe meine Mutter noch. Sie war natürlich nach den drei Geburten nicht mehr so gärtenschlank. Sie hatte solch ein Korsett, was hinten geschnürt wurde. Und dann machte sie die Schnur an der Türklinke fest und dann ging sie und zog also die Schnur so fest an, bis sie gar keine Luft eigentlich mehr kriegte, nicht? Also es war wahnsinnig wichtig, Schnürkorsett. Und abends, wenn sie das dann auszog, dann juckte es sie überall. Dann schubbelte sie sich.
Eine Sensation waren Hosenröcke. Die waren übrigens auch lang und weit, die Hosen, dass man kaum sah, dass ein Rock war, aber es war eben ein Hosenrock. Meine Mutter musste als eine wegen ihres Geschäfts da immer da auf, also Vorbild sein sozusagen. Die trug natürlich Hosenröcke auch. Und dann waren damals sehr weitrandige, so Hüte waren damals modern. Und die waren also so breit, dass meine Mutter zum Beispiel manchmal, wenn sie einen Hut auf hatte, nicht durch die Tür so oder weiter durchkommt, sondern den Kopf schräg halten musste, um durch die Tür durchzukommen. Das gehörte also auch dazu. Die Herren waren natürlich sehr streng angezogen, immer selbstverständlich mit Stehkragen, und zwar nicht wie heute mit so einem weichen Sportkragen, nein, mit einem steifen Stehkragen, der den Hals schön scheuerte, und immer mit dem Schlips und immer mit Weste, und immer mit Rock und Hose und so weiter, also immer tipptopp angezogen. Es wäre unmöglich gewesen, dass ein Herr damals gegangen wäre, der keinen Hut auf hatte, keinen Schlips um hatte und keinen steifen Kragen, war unmöglich. Ich selbst habe als Student ja gelegentlich auch einen steifen Kragen getragen, viel später. Allerdings war ich im Wandervogel in der Jugendbewegung und wir waren ja furchtbar revolutionär und rannten ja immer mit kurzen Hosen rum und sowas. Da kann ich später noch erzählen.
Ich kann mich zum Beispiel noch genau erinnern, ganz im Anfang des Krieges sah ich die erste Witwe. Die ging in den Kasseler Straßen, Ulmenstraße weiß ich auch noch, da ist die Straße. Da ging die so entlang. Es war eine wunderschöne junge Frau mit rotblonden Haaren und einem solchen kleidsamen Witwenschleier und so eine spitze Stulpe über der Stirn, die weiß abgerändert war. Sowas trug auch die Kaiserin. Also das Vorbild für Weiblichkeiten war die Kaiserin. Nicht? Wie sie ging, wie sie tat, wie sie angezogen war. Und diese Witwe, das weiß ich auch noch, über die richten sich die Kasseläner Bürgerinnen auf, denn sie trug einen Rock, der knöchelfrei war. Oh, das war also ganz schlimm. Und man hat also gesagt, so eine Witwe, das ist ja furchtbar. Es war natürlich eine adlige junge Dame, aber da gab es eben schon einige, sagen wir mal, Emanzipierte, würde man heute dazu sagen.
Aber diese Mode, in dieser Mode haben die Frauen, Sie müssen ja denken, dass die Frauen im Ersten Weltkrieg ohne dass sie darauf überhaupt vorbereitet waren, plötzlich aus einem, das Ideal war die Hausfrau und Mutter. Auch der Arbeiter, das ist der Gegensatz zu heute, ich höre die Arbeiter noch um uns herum sagen, Ming Frau bruch nit zu arbeide, ich verdiene genug. Es war der Stolz der Menschen, so aufzusteigen, dass die Frau nicht mehr arbeiten musste. Denn die Arbeiterfrau musste arbeiten, weil das, was der Mann verdiente, überhaupt nicht ausreichte. Die war nicht emanzipiert, die war Waschfrau und Putzfrau aus Not. Und auch in der Industrie, in der Arbeit, in der ganz primitiven Fabrik, die war aus Not mit Kindern und allem und ohne jede Fürsorge berufstätig. Und diese Frauen, jetzt spreche ich nicht von diesen Arbeiterfrauen, die Arbeiten gewohnt waren, also da ein entsetzlich einfaches Dasein, aber die Kleinbürgerfrau, die war ja schon dem Bürgertum, dem Adel nachahmt, die war ja stolz, nur Hausfrau und Mutter zu sein und hatte vom Beruf keine Ahnung.
Die Mutter hat in erster Linie den Vater betreut. Der Vater war von früh bis spät ihr Sinnen und ihr Denken und wie eine Glucke ihre Kinder. Wir waren ja 7 Kinder zwischen 1901 und 1911 geboren. Es war immer ein kleines, das zu betreuen war. Und sie hat uns alle gestillt. Und kaum war eins abgestillt, hat das nächste schon wieder erwartet.
Meine Mutter hat eigentlich irgendwo, wenn man so will, ein trauriges Leben gehabt, trotz Geld. Erstens konnte sie mit dem Geld nicht umgehen, das machte natürlich alles mein Vater. Und zweitens mal hatte sie kein Verhältnis zu den Dingen, weil sie so weltfremd aufgewachsen war. Es war noch das vorige Jahrhundert, auch das Frauenbild. Nicht dienen lerne das Weib nach seiner Bestimmung, wenn auch mit 5 Dienstboten und sowas allem, man eigentlich nicht in dem Sinne diente, dass man kochte und wusch und tat, wie eine Arbeiterfrau, sagen wir mal, oder auch Beamtenfrau auch oder so. Aber irgendwo, naja, war es doch eigentlich ein sehr eingeschränktes, was sie empfand, denn sie war sehr intelligent und auch sehr belesen und dann gab es ein Lesekränzchen und sowas. Ne? Naja, aber sie hat eigentlich nur einen schönen Winter in ihrem Leben gehabt, nämlich wie sie 18 wurde, wurde sie in Köln auf große Feste eingeladen. Und da hatte sie auch einen älteren Herrn, der einen Reitstall hatte und da durfte sie reiten lernen. Das war für sie also eine kurze Zeit ihres Lebens, die frei und schön war. Und mit 18 lernte sie dann auf einer Fahrt zu einem solchen großen Ball. Da hatte das damalige Auto, es gab schon eins, eine Panne. Und da war dann eine kleine Pause und dadurch war dann der junge Herr von Hagens also in der Lage, dieses schöne junge Mädchen zu fragen, ob es seine Frau werden würde. So flott ging das. Oder so, nicht unter vielen Menschen und keine Minute allein. Man muss sich erst verloben, damit man sich kennenlernt. Denn war es wenigstens offiziell gestattet, dass man vielleicht auch mal in einem Zimmer zu zweit alleine war. Nicht? Das gab es alles nicht, können sich die heutigen gar nicht vorstellen.
Jede Woche einmal war Skat-Tag, da spielten die Männer Skat. Und da hatten wir extra so einen großen runden Tisch. Da waren so Klappen dran, die konnte man runterklappen. Da waren dann Ständer drin, um das Bierglas da reinzustellen. Und dann wurde Skat gespielt. Und die Damen saßen im Damenzimmer und haben gestickt oder sowas. Was meine Mutter übrigens immer sehr verbitterte, weil die zu diesen Frauen wenig Verbindung hatte, die ja tatsächlich zum größten Teil bloß die Frauen ihrer Männer waren. Ich, aber trotzdem, das gehört eben dazu. Mein Vater wollte mit den Männern Skat spielen und die Frauen konnten nicht ausgelassen werden. Dann kamen die Frauen immer drüber und saßen die eben und dann wurde eben gestickt oder so.
Meine Mutter durfte als junges Mädchen nicht aufs Klo gehen, wenn der Diener den Gang bohnerte. Das schickte sich nicht, dass ein männliches Wesen also sah, dass eine Frau auch normale Bedürfnisse unter der Gürtellinie hat. Verstehen Sie? Das ist etwas, was, glaube ich, der heutigen Jugend überhaupt nicht mehr. Das ist eigentlich unmöglich, nicht? Es war auch ihr Wort immer. Das geht nicht, unmöglich. Ich zum Beispiel, ich musste immer als älteste Enkelin zu meiner Großmutter in Ferien und die ein bisschen unterhalten. Und diese Großmutter saß in ihrem Sessel, aß furchtbar viel, aber bewegte sich nicht. Folglich hatte sie Rheuma. Schweres Rheuma. Und ich kann nicht mehr gehen, hat sie gesagt, wie sie 70 war. Aber sie hatte, wie gesagt, die 5 Dienstboten und eine Hausdame, die ihr alles erzählte. Und ich musste also dann Patiencen legen mit ihr. Und mein Großvater war ein großer Philosoph und saß in seinem Studierzimmer. Aber sie las höchstens Kurzmaler, die Großmutter immer, nicht? Und in diesen Umständen ist meine Mutter aufgewachsen.
Im Gegensatz zu heute ist das so, dass der Mann eigentlich alles bestimmt hatte. Meine Mutter hatte ja nie einen Beruf gelernt, die hat ja dann geheiratet Und nachdem sie ab der Schule gewesen war, war sie dann 3 Jahre in Pension. Da hat sie die Hauswirtschaft gelernt. Das war damals so üblich in den reichen Familien. Da kam sie dann in die Schweiz in so Pension.
Die Familie war noch absolut patriarchalisch, ja, ne, ausgerichtet. Ja. Und zwar bis in die weiteren Umkreis der Familie. Die Onkel, Tanten, war alles einer Meinung.
Es war ja auch noch das BGB, das napoleonische Recht, dass die Frau überhaupt keine Verfügungsgewalt über ihr Vermögen hatte. Das Vermögen, was die Frau einbrachte, unterstand dem Mann. Deshalb ja auch diese Riesenkatastrophen, oft, dass der Mann das Vermögen durchbrachte und die reiche Frau arm zurückblieb. Sie durfte noch nicht mal einen Scheck unterschreiben.
Es gab die Unterdrückung der Frau. Die stillschweigend dulden musste, nicht wahr? Weil sie ja auch kein Geld hatte. Sie war ja fast immer ohne Beruf. Und das Geld hatte der Mann mit in die Ehe bekommen, wurde vom Mann natürlich geführt und gemacht. Ne? Eine gewisse Selbstständigkeit hatte man nicht. Man hatte ja nicht Geld zur Verfügung, meinetwegen, um mal ein schönes Geschenk zu machen oder um auch mal eine Idee zu verwirklichen, ohne zu sagen, ich habe mir das Geld dafür nicht mehr. Ich bekam es ja immer, aber mein Vater hatte uns auch zur Hochzeit ein hübsches Haus geschenkt, also Miethaus. Nicht? Und die Einnahmen, das kassierte mein Mann natürlich alles. Und naja, also ich war damals noch sicher, ich habe es nicht gemerkt, aber nachher hat es mich doch gestört. Ich weiß, dass eine Tante von mir, die war nicht glücklich verheiratet, und zwar hatte der Mann eine zweite Frau, nicht wahr? Also eine Liebschaft. Und Scheidung war nur dann üblich, wenn die Frau eigenes Vermögen hatte. Und darum blieb eine schlechte Ehe zusammen und die Frau war diejenige, die darunter gelitten hatte.
Also mein Vater war geschieden in seiner ersten Ehe. Und ob Sie es glauben oder nicht, da hat der arme Mann ein Vierteljahr im Gefängnis sitzen müssen. Nach sächsischem, das habe ich aber natürlich nicht gewusst. Aber nach dem Tod meines Vaters, mein Vater hatte also alle alten Notizbücher aufgehoben, und da habe ich zufällig reingeguckt und habe ich gelesen, Trinkgeld für Gefängniswärter. Bin ich also ganz erschrocken zu meiner Mutter gegangen, habe gesagt, um Gottes Willen, was hat denn der Vater mit dem Gefängnis zu tun gehabt? Ach, das solltest du doch nie erfahren. War sehr, sehr ganz unglücklich. Ja, weil der Vater sich damals hat scheiden lassen und natürlich die Schuld auf sich genommen hat, musste er ein Vierteljahr ins Gefängnis in Chemnitz. Aber der ließ sich das Essen, ließ er sich also aus einem ganz guten Hotel kommen. Dann hatte er mehrere Lesezirkel abonniert. Also es war an und für sich, war es mir eine ehrenhaft. Und ich habe dann später eine Ausbildung in Leipzig als Wohlfahrtspflegerin gemacht. Und da hatten wir eine Bibliothek und da hat man noch ein altes sächsisches Gesetzbuch. Und da habe ich das tatsächlich schwarz auf weiß gelesen. Der schuldige Ehepartner musste ein Vierteljahr ins Gefängnis.
Mein Vater hat nicht sehr viel geredet. Und wenn er geredet hat, dann hat er sehr gerne irgendwelche Belehrungen losgelassen. Also er hat selten erzählt, was man erzählen denn von seinem Leben oder von solchen Sachen nicht.
Der Vater war eine große Respektsperson. Also da war eigentlich beinahe ein bisschen Angst dabei.
Das Verhältnis war ganz anders. Also die Eltern haben angegeben und die Kinder haben zu gehorchen. Nicht so ähnlich war das Verhältnis. Das war aber allgemein so, das war nicht nur in unserer Familie so. Also mein Vater, der war ja die meiste Zeit nicht da. Die Erziehung hat fast nur die Mutter gemacht, nicht? Da höchstens, wenn man irgendwas angestellt hatte oder so, dann haben wir unsere Prügel vom Vater bezogen. Denn in meinem Alter, ich glaube, da haben alle noch Prügel bekommen und sind trotzdem vollwertige Menschen geworden.
Wir sind doch den ganzen Tag getroschen worden. Und wenn es nur eine Ohrfeige war, da hat man ja bei Zeiten gelernt, wie man sich zu verhalten hat als Kind.
Pünktlichkeit, Ordnung, am Abend ausziehen, nachgeschaut worden, Licht ist aber zusammengelegt dort.
Mein Vater hat dann entdeckt, das war ich 5 oder 6 Jahre, dass ich links geboren war, als Linkshänder. Und früher war das eine Schande. Und jetzt hat mein Vater gedacht, das hat er auch noch ein Kind, das eine Schande ist. Das ist ja furchtbar. Hat er mich alle Augenblick angeschrien. Plötzlich ist er hinter mir gestanden und ich habe immer alles auf der verkehrten Seite gehabt. Gell? Wo gehört das hin? Wo gehört das hin? Und ja, ich war vor lauter Verzweiflung und Angst, wo ich denn schnell hinschauen sollte. Lauter solche Sachen hat er gemacht. Und ich musste liefern für meine Mutter. Die hat Handarbeiten gemacht und genäht, Gürtel genäht für diese Redouten, wo die reichen Leute in deutschen Theater ihre Unterhaltungen gehabt haben. Und da hat sie seidene Gürtel gemacht für die Männer. Die haben die so angezogen, Knöpfchen angenäht. Das war eine Heidenarbeit und fast kein Geld dafür. Und ich muss, eines Tages, sagte Mutter, ob man die Anna wohl schon in die Schwanzerlerhöhe schicken kann, wo die Bavaria ist, das wissen Sie doch. Also da war das Geschäft. Vater sagte, na ja, ich glaube schon. Gehst heute einmal mit und zeigst es ihr. Also ich wusste, wo es ist. Und da waren gerade die Redouten, das wissen Sie, was eine Redoute ist, eine Faschingsunterhaltung für reiche Leute, wo sie sich kostümieren in Seide und Samt und alles. Und das war alles im Deutschen Theater, in der Nähe der Schwandalerstraße. Da war so ein Durchgang, da konnte man von 2 Seiten reingehen. Und da habe ich die Equipagen gesehen, wie die Damen und Herren ausgestiegen sind. Wunderhübsch, also wie ein Bild ist mir das alles vorgekommen. Und ich habe gedacht, mein Gott, ist das schön, so müssen die reich sein. Die Herren haben die Damen geführt in seidenen Kleidern und umhängende Pelze und alles Mögliche. Und ich dachte, mein Gott, ich muss ja liefern. Ich bin in das Geschäft gegangen. Da sagte die Verkäufer, die Frau zu mir, ja, Kleine, was bist du denn hier? Ich habe eine Schachtel gehabt von meiner Mutter, die war größer wie ich. Da habe ich die Schachtel gezeigt, da ist von meiner Mutter Arbeit drin. Ja, haben sie rausgenommen und angeschaut, ob alles in Ordnung ist. Dann habe ich, das weiß ich heute noch, 2 20-Mark-Scheine für eine ganze Woche Tag und Nacht fast arbeiten von meiner Mutter. Ich sollte Knöpfe annähen, aber ich war noch zu ungeschickt. Ich konnte das einfach nicht. Naja, und im Rückweg habe ich gedacht, da schaue ich noch mal vorbei, vielleicht sehe ich da noch was. Aber da war nichts mehr zu sehen, waren schon alle weg. Dann bin ich über den Viktualienmarkt gegangen und da waren Geschäfte, ein Blumengeschäft nach dem anderen. Und ich habe gestaunt, ich hatte immer Blumen schon so furchtbar gern. Und da lagen wunderbare Kränze, Trauerkränze verwelkt, aber wunderschöne Blumen waren noch drin. Und ich setze mich da auf meine Schachtel und fange an den Blumen zu ziehen. Also ich habe ein Sträußchen gehabt und dachte mir, wird sich die Mutter freuen, wenn ich heimkomme und ihr das Sträußchen bringe, weil ich hatte ja kein Geld. Gell? Also ich komme heim, ich habe mich natürlich wahnsinnig verspätet, es war schon ganz dunkel. Und Mutter stand vorm Haustor und wie sie mich sah, macht sie so, komm du nur rein. Um Gottes Willen, habe ich gedacht, mein Gott, was ist denn jetzt wieder los? Ich gehe ahnungslos rein. Ich habe nicht gedacht, dass mich der gleich so prügelt. Sagt meine Mutter, geh nur rauf. Wir haben im 3. Stock damals gewohnt. Geh nur rauf. Und mein Vater, und ich habe das Geländer runtergeschaut. Das war hoch, das Haus. Ich habe gedacht, soll ich nicht da runterstürzen? Einen Moment habe ich selbst mal Gedanken gehabt. Dann war ich doch zu feige, habe mich nicht getraut. Da kam Vater schon raus. Komm rein, zog mich rein. Gleich beim Zopf hat er mich gepackt und reingezogen. Und ich, mein Sträußchen ist vor Schreck runtergefallen auf den Boden und zertreten. Und ich habe gesagt, Papa, ich wollte bloß der Mama Blumen bringen. Ja, ja, red dich nur hinaus. Ja, ist die Oma da? Nein, die Oma ist heute nicht da für dich. Komm nur rein, komm nur rein. Hat er mich in die Küche gezogen, den Rock rauf, die Hose runter und hat mich verbläut. Merk dir, dass man rechtzeitig heimkommt. Du hast nicht bis in die Nacht aufzubleiben. Sag ich, Papa, ich habe ja die Blumen gewählt, das ist mir egal. Du hast da gar nichts zu machen. Geh heim mit deiner Schachtel. Mutter hat auch Angst gehabt, dass dir jemand die Schachtel wegnimmt mit dem Geld. Und die Seide war zugeschnitten für die Gürtel. Dann mit 13 habe ich meinen Vater noch einmal gehaut. Da habe ich eine Notlüge gebraucht. Da hat er, hat es einen Leberkäse gegeben. Früher war im Leberkäse tatsächlich noch Leber drin. Und zwar war eine Firma Bayerlacher im Tal und schräg gegenüber war eine Firma Ott. Der Ott hat keinen so guten gehabt, auch keine Leber. Aber der Bayerlacher, da sind die Leute angestanden bis zum Tal raus. Und ich denke, mein Gott, ich gehe rein, bin endlich drangekommen. Ja, was willst denn du? Ja, ich will für eine Mark Leber. Ach, um Gottes, ich habe gar nicht fertig reden können. Der ist schon längst alle, der war um 12 Uhr schon aus. So, jetzt gehe ich da, was mache ich denn jetzt? Ach, der Papa wird es schon nicht merken. Ich gehe rüber und kaufe den Leberkäse bei Mutt. Das war mein Untergang. Ich komme heim, Vater packt aus. Wo hast du den Leberkäse geholt? Beim Bayerlacher. Was? Du hast den beim Bayerlacher geholt? Das glaubst du doch selber nicht. Das gibt's ja gar nicht. Der ist vom Ott. Ja, Papa, ja, er war schon alle. Dann sag gleich die Wahrheit. Und dann hat er mich verprügelt. Nein, mit seinen harten Arbeitshänden hat er mich geschlagen. Und ich habe meinen Vater manchmal gehasst. Ich habe ihn bewundert, weil er so klug war und so viel konnte. Aber ich habe manchmal gedacht, wie kann man ein Kind immer so verhauen, gell? Da habe ich zur Mutter gesagt, Mama, ich will dir mal was sagen, wenn mich der Papa noch einmal auf den nackten Hintern schlägt, dann bringe ich mich um. Hat meine Mutter, ich habe es gehört, wie Mutter sagte zum Vater, das darfst du nicht mehr machen, die ist doch schon jetzt 13 und da schämt sie sich doch. Ach, die hat sich gar nichts zu schämen, die ist doch meine Tochter. Nein, hat gesagt, meine Mutter, das geht nun nicht. Ja, hat er gesagt, dann erziehst du deine Kinder selber, ich rühre sie überhaupt nicht mehr an. Dabei kam meine Schwester gut weg, die hat nur überhaupt keinen Schlag mehr gekriegt. Gell? Die habe alle ich eingesteckt.
Wenn ich Kummer hatte, bin ich zur Mama gegangen. Ja, ja, auf jeden Fall. Und hab die dann gebeten, das vielleicht dem Papa beizubringen. Ja. Aber selber hatte ich um die Zeit noch nicht die Traute, mich meinem Vater anzuvertrauen. An sich hat er das nicht gespielt, eine Autoritätsperson. Aber durch die lange Trennung im Kriege ist er eben also nun abgerückt gewesen, ja. Vom Kind. Der Jüngere hat sich leichter getan, ja. Ne? Der hochte den Papa auf dem Schoß und so weiter, ja. Ne? Ne? Was bei mir nicht mehr möglich war.
Also an was sich waren wir ja ziemlich streng erzogen worden, ja. Da gab's noch Rohrstöckchen, gab's damals noch, ja. Bei meinem Vater nicht. Der hat eine wunderbare Methode gehabt, ja. Mein 2 Jahre jüngerer Bruder, der hatte mit einem Ball im Zimmer gespielt und hat eine Scheibe zerschlagen, ja. Der Vater hatte vorher gesagt, hier im Zimmer, das könnt ihr rausgehen auf den Hof, da könnt ihr Ball spielen. Der hat trotzdem geschossen, die Scheibe kaputt. Was hat er gemacht? Ja, der hat natürlich große Angst gehabt, der Bruder Felix, dass er bestraft wird, ja. Also der Vater hat uns nie geschlagen, überhaupt nicht. Einmal da habe ich mal beobachtet, da stand ich hinter ihm, da hat er auch einer von denen irgendwas verbrochen. Und da hat er richtig mit einer Hand die andere festgehalten, dass er ja nicht aus Versehen die Hand ausrutscht. Ja. Mein Vater hat das anders gemacht. Der hat gesagt, hier, weißt du denn, wie viele Menschen dazugehören, um so eine Glasscheibe ins Fenster reinzubringen. Ne? Nein, nicht. So, nun schreibst du mal alles auf, was dazugehört zu so einer Fensterscheibe. Nur hat er nur aufgeschrieben, ja, und überlegt und so, ja, eine Fensterscheibe, das aus Glas gemacht und lauter solche Sachen. Nur hat er es dem Vater gezeigt, nein, das genügt mir nicht, ja. Der Quarz, das kommt doch auch irgendwo her, ja. Das musst du auch noch mit dazu schreiben. Da gehören ja auch noch Menschen dazu, um so eine Glasscheibe herzustellen. Ja, nun hat er weiter gebohrt und nun habe ich ihm aber geholfen. Wir hatten damals schon dieses Lexikon, das Brockhaus-Lexikon, das große. Das war von 1894, war das. Und das habe ich nun mal aufgeschlagen und dann habe ich hier alles mögliche, Glasherstellung und so weiter, das stand da und da habe ich gesagt, dass du brauchst ja nicht alles hinzuschreiben, dann schreibst du eben bloß hin, ja, Quarz, da stand dann da, siehe da und da habe ich das immer aufgesucht, da habe ich ihm geholfen, seiner Not. Und da hat er nun also die Glasscheibe hergestellt. Nun hat er das aufgeschrieben, der Vater sieht es, sagt, das ist noch nicht genug. Die Glasscheibe, die muss doch auch hier in den Rahmen eingepasst werden. Nun, woraus ist der Rahmen? Aus Holz? Ja, da gehören auch noch Menschen dazu, um so einen Rahmen herzustellen. Wo kommt denn das Holz her? Das musst du auch noch mitschreiben. Das hat längere Zeit gedauert. Mindestens so 14 Tage. Mein Vater war nie zufrieden. Nein, nein.